Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Nana Brink. Wie schaffen wir es, der Abhängigkeit vom russischen Gas zu entkommen? Eine große Frage, und wir hätten da eine mögliche Antwort. Mit einer Seewasserwärmepumpe, die Wohnungen heizt. Und wie das geht, zeigt ein Beispiel aus Cottbus. Und es geht uns heute um das besondere Verhältnis der CSU zu russischen Machthabern. Ein Verhältnis, das Tradition hat, aber nun ins Gerede gekommen ist. Und ich bin mit dem Oberbürgermeister von Altenburg verabredet. Er bekommt morgen Besuch vom Bundespräsidenten. Der verlegt nämlich seinen Amtssitz für 2 Tage nach Ostthüringen, weil, wie er sagt, er etwas lernen will. Einen schönen guten Abend. Wie kommen wir weg vom russischen Gas? Diese Frage treibt jetzt nicht nur den grünen Wirtschaftsminister Habeck um. Er hat ja das Flüssiggas wieder ins Spiel gebracht und damit auch Pläne für einen Hafen für Flüssiggas. Den gibt es nämlich gar nicht in Deutschland. Pläne für einen LNG-Terminal, Liquefied Gas Terminal, gibt es aber zum Beispiel in Wilhelmshaven schon länger, und genauso lang sind sie umstritten. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich aber ja nun alles geändert, und wir erinnern uns noch an die denkwürdige Sondersitzung des Bundestages Ende Februar. Da hat Bundeskanzler Olaf Scholz ja den raschen Bau von 2 LNG-Terminals angekündigt, mit der Betonung auf rasch. Und da hat Scholz neben Brunsbüttel auch das niedersächsische Wilhelmshaven genannt. Und da laufen die Planungen jetzt auf Hochtouren. Erste Entscheidungen sollen noch in diesem Monat getroffen werden. Dietrich Moab hat die Details.
Seit November 2019 ist Carsten Feist Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven. Ja, meint der parteilose Verwaltungschef, ein LNG-Terminal wäre wirtschaftlich sicher ein Gewinn für die Stadt am Jadebusen. Und ein bisschen schwingt auch Stolz mit in den Worten des gebürtigen Wilhelmshaveners.
Wir reden hier zunächst mal über eine nationale Aufgabe. Die Stadt Wilhelmshaven geht hier in die Verantwortung für die Bundesrepublik Deutschland.
Ganz schnell raus aus der Abhängigkeit von russischem Erdgas. Kurzfristig werde das ohne Flüssigerdgas, also LNG, nicht funktionieren, betont Carsten Feist. Man müsse aber in allen Planungen schon den nächsten Schritt mitdenken. Stichwort grüner Wasserstoff.
Wir wollen in emissionsfreie Technologien. Wir wollen dahin kommen, dass wir mit Windstrom und Wasserstoff CO2-neutral das Ganze gestalten. Und wenn es irgendetwas Gutes an diesem wahnsinnigen Krieg gibt, den Putin da angezettelt hat, dann vielleicht die Hoffnung, dass der Prozess unserer Umsteuerung, unserer Transformation im Energiesektor dadurch beschleunigt wird. Das ist die große Hoffnung.
Noch ist am Deich in Wilhelmshaven nichts von den geplanten Anlagen zum Import von LNG per Schiff zu sehen. Am Ölterminal liegt gerade ein Tankschiff und entlädt Rohöl. Das Schiff hat schon einen Flüssiggasantrieb. Auf einem großen Tank an Deck prangen unübersehbar die 3 Buchstaben LNG. Hier soll schon sehr bald in einem ersten Schritt eine sogenannte Floating Unit, eine schwimmende Einheit, entstehen, mit deren Hilfe das flüssige Erdgas wieder in den gasförmigen Zustand versetzt und an Land in das bestehende Leitungsnetz gepumpt werden kann. Für Ulf Berner, Sprecher der grünen Ratsfraktion in Wilhelmshaven, ist das nicht gerade ein Quell purer Freude.
LNG ist für uns hochkritisch, weil es hier auch um Fracking-Gas geht. Das in seiner Gewinnung und in seiner Wirtschaftlichkeit, also unterirdisch ist, da könnten wir auch Kohle verbrennen. Das kann nicht unser Ziel sein. Wenn es von der Bundespolitik gewollt ist, dann würde ich immer verlangen, dass es ein Ausstiegsdatum, ein Umstiegsdatum gibt auf Biogas sozusagen, Bio-LNG. Dann würde man eventuell die Kröte schlucken können.
Begeisterung klingt anders. Und ganz besonders hat sich der grüne Ratspolitiker daran gestört, wie Bundeskanzler Olaf Scholz die Stadt Wilhelmshaven in seiner Rede vor dem Bundestag Ende Februar als möglichen Standort ins Spiel gebracht hat.
Ich war ein bisschen entsetzt, dass ein Bundeskanzler quasi Wilhelmshaven ins Gespräch bringt, als wäre es schon ein Fakt. Und hier sind ja noch ein paar Beteiligungsprozesse und ganz normale Prozesse durchzulaufen, die ich auch gerne aufrechterhalten wollte.
Das sei keine grundsätzliche Verweigerungshaltung, betont Ulf Berner. Aber auch unter dem Druck der aktuellen Situation müsse man sich an Verfahrensregeln halten, fordert er. Und auch Rainer Büscher von der Bürgerinitiative KANZ, Klimaallianz Nordseeküste, meldet Bedenken gegen die Pläne an. Es gehe unter anderem um Vogelschutz und sehr seltene Unterwassersandbiotope.
Wir haben hier ganz viele EU-Vogelschutzgebiete an Land und auch im Watt. Und wir haben natürlich auch diese kleinen Riffs mit den kleinen Lebewesen, also würmerartige Lebewesen. Die haben schon eine Berechtigung, da zu sein. Und sie sind eben auch geschützt. Und da muss man sich auch dran halten. Und wenn man überlegt, dass es ein EU-Schutzgebiet ist, das man nicht einfach so außer Kraft setzen kann, finde ich das bedenklich, dass Äußerungen gemacht werden. Wir haben Wege, wir kriegen es hin.
In dieser Kritik schwingt die Sorge mit, dass jetzt mit Hinweis auf den russischen Krieg gegen die Ukraine immenser Druck auf die Planungen und die Genehmigungsverfahren ausgeübt wird. Tatsächlich lässt auch Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies von der SPD keine Zweifel daran, dass es sehr schnell gehen müsse. Es müsse jetzt eine Lösung her, nicht irgendwann, betont er.
Das heißt natürlich auch, dass wir Verfahrenswege uns ansehen müssen. Wir können natürlich nicht sagen, wir haben morgen ein Versorgungsproblem und haben erst in 5 Jahren eine Lösung dafür. Deswegen werden wir tatsächlich sowohl die Frage der Beteiligung wie auch die rechtlichen Möglichkeiten einschränken müssen, weil es um die nationale Versorgungssicherheit geht.
Es werde aber keine Schnellschüsse auf Kosten der Umwelt geben, versichert der Minister. Mit den EU-Vogelschutzgebieten zum Beispiel werde man sehr sensibel umgehen.
Da geht es nicht darum, einen rechtlichen Schutz aufzuheben. Da geht es jetzt darum, sehr schnell über Kohärenzflächen ein attraktives Angebot zu schaffen, das einen Wert darstellt, der mindestens so gut ist wie der Wert, den wir haben. Es geht nicht darum, etwas zu zerstören und nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und es wird auch bei den Genehmigungsverfahren nicht darum gehen, etwas zu machen, das niemals rechtlich genehmigt wird. Das kann nicht funktionieren.
Trotzdem könnte das schwimmende Terminal als erster Schritt eines Gesamtkonzepts bereits im Herbst kommenden Jahres in Betrieb gehen. Noch in diesem Monat sollen laut Minister Lies die dafür notwendigen Entscheidungen getroffen werden, um einen Anfang zu machen bei dem Versuch, sich von russischem Erdgas unabhängig zu machen.
Wir importieren im Moment ungefähr 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland. Wir können mit einer solchen Einrichtung, sagen wir mal ganz grob gerechnet, vielleicht 10 Milliarden Kubikmeter importieren. Das heißt, es fehlen ja noch 40 und das macht, glaube ich, auch deutlich, warum wir weitere Lösungen brauchen.
Bis 2026 sollen deshalb noch 2 weitere Terminalprojekte in Wilhelmshaven mit entsprechenden Anlagen an Land folgen. Außerdem ist für Niedersachsen noch ein Terminal in Stade an der Elbe im Gespräch. Für alle Projekte gelte, dass nicht einfach Erdgas aus Russland durch anderes Erdgas ersetzt werde, betont Minister Lies. Green Gas Ready lautet das Stichwort.
Wir ersetzen den einen Weg, Gas zu importieren, durch einen anderen Weg. Und der Weg, den wir jetzt schaffen über die Terminals, ist ein Weg, der uns die Option eröffnet, über diesen gleichen Import morgen auch grünes Gas zu importieren. Das heißt, wir machen uns jetzt nicht nur unabhängig vom russischen Gas, sondern wir schaffen auch eine Infrastruktur, um wirklich Klimaschutz vorzubereiten.
Wilhelmshaven als künftige Drehscheibe für LNG und später auch grünes Gas. Verlockende Aussichten für Oberbürgermeister Carsten Feist. Seit den 1970er Jahren sei Wilhelmshaven Drehscheibe für fossile Energien. Damit seien rund 1000 Arbeitsplätze in der Stadt verbunden. Genaue Zahlen gäbe es zwar nicht, aber...
Das, was ich unserem Rat gesagt habe, ist, dass wir in der Folge durch die neuen Technologien, sei es Flüssiggas als Übergang oder dann eben nachher Windenergie und Wasserstoff, deutlich mehr Arbeitsplätze hier in der Stadt schaffen werden, als wir sie im Bereich der fossilen Energie jemals hatten.
Dietrich Mohaupt über den neuen LNG-Terminal für Flüssiggas, der in Wilhelmshaven entstehen soll. Der Krieg in der Ukraine, der hat es uns noch mal so richtig deutlich gemacht, wie abhängig wir vom Gas aus Russland sind. 55% unseres Bedarfs kommt von dort und ein Weg raus aus der Abhängigkeit könnte zum Beispiel sein, wir müssten die Energiewende schneller umsetzen, zum Beispiel mit einer Wärmewende. Denn immer noch werden unsere Gebäude mit fossilen Brennstoffen beheizt, zumindest sehr häufig. Aber wie könnte das klappen mit so einer Wärmewende? Dafür blicken wir jetzt in die Lausitz, genauer genommen nach Cottbus. Dort Dort will man ab 2027 die Hälfte aller Wohnungen klimaneutral heizen. Und wichtig dafür ist eine Seewasserwärmepumpe. Das ist eine Idee, die hat man sich in Schweden und in der Schweiz abgeguckt. Aber die Umsetzung in dieser Größenordnung, wie man es in Cottbus plant, das dürfte ziemlich einzigartig sein. Christoph Richter hat sich aber erstmal erklären lassen, wie so eine Wärmepumpe überhaupt funktioniert.
Das funktioniert relativ einfach,
meint zumindest Vladko Knesewitsch, der Geschäftsführer der Cottbusser Stadtwerke. Heizen mit dem Seewasser aus dem Cottbusser Ostsee, früher ein Braunkohletagebau, der jetzt zu einem riesigen See geflutet wird, sei effektiver Klimaschutz, sagt der Wirtschaftsingenieur.
Die Sonne scheint, erwärmt das Wasser speichert die Energie. Wir nehmen das Wasser und entziehen einfach dem Wasser die Energie.
Dazu wird in der Praxis das Seewasser der Cottbusser Ostsee in eine Art Wandlerstation gepumpt. Dort erwärmt die thermische Energie, die man dem Wasser beispielsweise mit einem Kühlmittel entzogen hat, einen weiteren Wasserkreislauf. Anschließend fließt dann das auf etwa 80 Grad erhitzte Wasser durch die Heizungsrohre und gelangt via Fernwärme in die Heizkörper.
Das heißt, das, was in den Heizungen fließt dann später, hat keine Berührung mit dem Wasser aus dem Cottbusser Ostsee. Das sind zwei komplett getrennte Systeme. Diese zwei Systeme, die tauschen lediglich die Wärme untereinander aus.
Wichtig ist auch, für eine Seewasserwärmepumpe braucht man keine warmen Gewässer. Auch kaltes Seewasser von beispielsweise 4 Grad Celsius liefert immer noch genügend Energie, um Wohnungen, Mehrfamilienhäuser oder Plattenbauten zu beheizen. Richtig?
Das ist richtig.
Okay, ich hab's verstanden. Die Funktionsweise einer Wärmepumpe wird auch als umgedrehter Kühlschrank beschrieben. Das heißt, im Kühlschrank entziehe ich den Nahrungsmitteln, wie etwa beispielsweise der Milch, die Wärme und kühle sie herunter. Die Seewasserwärmepumpe funktioniert genau andersrum. Ich entziehe dem Wasser die Wärme und heize damit. Nach aktuellen Berechnungen der Stadtwerke könnten mit dem Vorhaben etwa 15.000 Wohnungen bzw. rund 35.000 Menschen mit klimaneutraler und ökologischer Wärme versorgt werden, kosten 40 Millionen Euro.
Alles, was effizient und umweltfreundlich ist, ist auch teurer als das, was ineffizient oder weniger umweltfreundlich ist.
Um das Projekt zu finanzieren, brauche man Fördergeld aus dem Milliardenpaket zum Strukturwandel. Der 48-jährige Knesewitsch rechnet mit etwa 15 Millionen Euro. 10 Millionen Euro könnten die Cottbusser Stadtwerke selbst beitragen, sagt er. Das sei aber schon die obere Schmerzgrenze. Deshalb ist man auf der Suche nach einem weiteren Investor. Der Cottbusser Oberbürgermeister Christdemokrat Holger Kelch ist von der Idee überzeugt. Er hält den Einsatz von Wärmepumpen für den richtigen Weg hin zu einer Wärmewende. Also die Transformation der immer noch fossil dominierten Wärmeversorgung hin zu einer klimaneutralen Versorgung. Auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der Abhängigkeit Deutschlands von fossilen Rohstoffen.
Deutschland hat sich ja nun verpflichtet, idealerweise, wie es im Koalitionsvertrag heißt, sich bis 2030 möglichst zu dekarbonisieren. Eine Möglichkeit ist natürlich die Geothermie. Das ist in unserer Region nicht sonderlich ertragreich. Da gab es schon mal Untersuchungen. Oder es gibt die Möglichkeit, über Wärmepumpen Wärmeenergie zu erzeugen. Und diese Herausforderung haben wir uns hier gestellt. Wir sind jetzt dabei, möglichst bald in die Umsetzung dieser Maßnahme zu gehen.
Der gelernte Elektromonteur hat in seinem Privathaus bereits eine eigene Wärmepumpe installiert.
Ja, da ist nichts weiter, als dass eine Bohrung in der Erde vollführt worden ist. Über Grundwasser werden dann die besagten 1-2 Grad entzogen und dann wird Wasser aufgeheizt damit. Und dieses aufgeheizte Wasser kann zum Duschen, zum Waschen, aber auch für den Heizkreislauf im Haus benutzt werden.
In Deutschland sind Wärmepumpen in Privathaushalten immer gefragter. Nach Angaben des Bundesverband Wärmepumpe e.V. wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 150.000 Heizungswärmepumpen verkauft. Dies entspreche einem Wachstum von 28% gegenüber dem Vorjahr, heißt es auf ihrer Internetseite. Die Idee, die die Cottbusser Stadtwerke haben, ist allerdings nicht neu. Stadtwerkechef Vladko Knesewitsch fügt aber hinzu, die Dimension sei jedoch einzigartig. Eine großtechnische Anlage, mit der man eben mal Zehntausende Menschen mit klimaneutraler Wärme versorgen kann.
Angefangen von Norwegen bis Japan bis Schweiz gibt es das meistens in kleinerem Umfang, nicht für die Beheizung einer gesamten Stadt.
Vor den Toren der Stadt liegt der Cottbusser Ostsee. An der Bundesstraße nach Peitz gibt es eine kleine Anhöhe. La Coma genannt, ein Aussichtspunkt am Cottbuser Ostsee. Hier kann man gut beobachten, wie fast wasserfallartig Spreewasser in den früheren Tagebau fließt. In gut 3 Jahren soll der große künstliche See komplett geflutet sein. Dass man mit dem Seewasser eines Tages zig Wohnungen in Cottbus klimaneutral heizen kann, begeistert hier viele Menschen, auch den Cottbusser Just Wolke. Er ist 82 Jahre alt und war früher Maschinist auf einem der riesigen Tagebaubagger, genau dort, wo jetzt der Cottbusser Ostsee entsteht.
Ich bin begeistert. Wenn ich jetzt so sehe, ich bin für das Neue immer zu haben.
Ähnlich sieht es Geologe Ingolf Arnold. Er war bei der LEAG, dem Betreiber der Lausitzer Braunkohletagebau und Kraftwerke, bis 2020 der Leiter der Geotechnik und hat nach eigenen Angaben den Cottbusser Ostsee maßgeblich mitgeplant. Die Idee, dass an einem Ort des fossilen Zeitalters sich nun die Klimawende vollzieht, lässt sein Herz höher springen.
Wir sehen die Windräder auf der Kippe des ehemaligen Tagebaus. Wir sehen da hinten so einen gelben Kran noch stehen. Der hat gerade Aufstandsflächen gemacht für Befestigungsösen, wo man eine schwimmende Solaranlage hier hinbauen will. 22 Hektar, also fast 30 Fußballfelder groß. Und die Stadtwerke Cottbus bauen dort noch einen Wärmeaustauscher, um Energie zu gewinnen. Also es sind eigentlich alle drei Dinge, Solar, Wind und ja, Thermodynamik, die man hier ausnutzt.
Cottbus werde so zum weltweit vorzeigbaren Reallabor der Energiewende, meint der Geologe und lächelt ein wenig stolz. In der Ferne sieht man aber auch noch, was fast wie ein Relikt aus alten Zeiten wirkt, die riesigen Kühltürme des Kraftwerks Jenschwalde dampfen. Und noch etwas stört Ingolf Arnold.
Ich meine, es könnte sogar schon ein bisschen schneller gehen, aber ja, die Genehmigungen dauern seine Zeit.
So sieht es auch der Cottbuser Rathauschef Holger Kelch. Auch er moniert die deutsche Langatmigkeit für solch innovative Projekte.
Im Zuge dessen, was wir weltweit momentan in den Fragen der Energiepolitik erleben, wie abhängig Deutschland auch von Erdgaslieferungen aus dem Ausland hier ist, da müssen solche Planungsprozesse einfach deutlich schneller gehen, damit, sag ich mal, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung besser sichergestellt werden kann.
Sagt der Cottbuser Rathauschef Holger Kelch. Er hofft, dass seine Stadt in Sachen Wärmewende ganz vorne mitspielt, wie Christoph Richter erfahren hat. Mir san mir, das ist ja sozusagen das Glaubensbekenntnis der bayerischen CSU und deshalb nimmt man sich auch schon mal das Recht heraus, eine eigene Außenpolitik zu machen, zum Beispiel gegenüber Russland. Kein Geheimnis, dass die CSU-Chefs von Strauß bis Seehofer ihren ganz eigenen Umgang mit den Machthabern im Kreml pflegten und das fällt der CSU jetzt auf die Füße. Nicht umsonst fühlte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bemüßigt, in einer Talkshow kürzlich zu sagen, der Putin, der hat uns alle belogen. Michael Watzke über das bayerisch-russische Verhältnis, das ins Gerede gekommen ist.
Der Russe ist, sagen wir mal, ja, eigentlich durchaus, dass man sagen könnte, warum nicht? Nein, Mann.
Niemand beschreibt das bayerisch-russische Verhältnis so punktgenau wie Gerhard Polt, Bayerns wortgewaltiger Kabarettist.
Der Russe, sagen wir mal, nicht der Russe. Man hat ihn ja praktisch privat in dem Sinne gar nicht kennengelernt.
Es sei denn, man ist bayerischer Ministerpräsident. Alle CSU-Chefs der vergangenen 40 Jahre haben den russischen Regierungschefs von Gorbatschow bis Putin persönlich ihre Aufwertung gemacht. Als Horst Seehofer vor 5 Jahren den Kreml besuchte, da klang er fast wie eine polsche Kabarettfigur. Während er freundlich lächelnd Putins Hand schüttelte, bombardierte dessen russische Armee gerade Syrien. Seehofer aber wusste von nichts.
Zum Zeitpunkt der Gespräche in Moskau war von diesen aktuellen Dingen noch überhaupt nichts aktuell.
Als Sie bei Herrn Putin saßen, waren die verheerendsten Angriffe auf Aleppo.
Ja, das wissen Sie.
Sie nicht?
Ich gratuliere Ihnen zu der tiefen Einsicht.
Dieses Interview ist vielen in der CSU noch heute peinlich. Etwa Franz Josef Pschirer, dem Vorsitzenden der CSU-Mittelstandsunion, wenn sich der ehemalige bayerische Wirtschaftsminister heute an die Seehofer-Zeit erinnert.
Da hatte man manchmal das Gefühl, wir sind Best Friends. Und jetzt stellt sich heraus, dass diese Freundschaft, diese bayerisch-russische Freundschaft eben eher eine Einbahnstraße war. Tatsache ist, ja, wir waren vielleicht etwas naiv und auch etwas blauäugig.
Aber war das wirklich nur Leichtgläubigkeit? Unvergessen ist der Tag nach dem Einmarsch Russlands auf der Krim 2014. In Passau hielt die CSU ihren politischen Aschermittwoch ab. Und statt dort den Aggressor Putin eindeutig zu benennen, rief Bayerns Schwarzer Peter, der Rechtsaußen Peter Gauweiler, Folgendes in den biergeschwängerten Saal.
Wir lassen nicht zu, dass das europäische Russland von Kiew, von anderen ausgegliedert würde. Wir sind für die Zusammenarbeit mit Russland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen begrüße ich auch sehr herzlich den russischen Generalkonsul aus München, der hierher gekommen ist. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns sind, Herr Generalkonsul.
Die bayerische Liebe zum Kreml ist eher wirtschaftlich, weniger historisch begründet. Zwar trinkt der Bayer gern mal eine Russenmaß, also ein Weißbier mit Limonade, aber das hat seinen Namen von der Münchner Räterepublik 1919, als die Revolutionäre ihr Bier mit Sprudelwasser streckten, um beim Verteidigen des Kommunismus nicht zu schnell von der Bierbank zu kippen. Knapp 80 Jahre später landete Franz Josef Strauß in Moskau, knieschlotternd, weil er, selbst am Steuerknüppel der Maschine sitzend, in einen Schneesturm geraten war. Hinten im Flieger saß der junge Edmund Stoiber, der sich noch genau an die erste Frage erinnert, die Michail Gorbatschow dem Gast aus Bayern stellte.
Herr Strauß, sind Sie das erste Mal in der Sowjetunion? Und darauf antwortet Strauß, ich weiß nicht, was ihm geritten hat. Nein, Herr Generalsekretär, das erste Mal kam ich nur bis Stalingrad.
Stoiber selbst galt lange Jahre als Freund von Wladimir Putin. Heute distanziert er sich vom Kreml und kritisiert Gerhard Schröder, Putins Best Buddy. Stoibers Einsatz in Moskau hatte vor allem wirtschaftliche Gründe. Die bayerische Industrie war noch hungriger nach russischem Öl und Gas als der Rest Deutschlands. Denn Bayern nutzt Erdgas aus dem Ural nicht nur zum Heizen, sondern auch zur Stromerzeugung. Der Freistaat hat sogar eine eigene Repräsentanz in Moskau und engste wirtschaftliche Verbindungen. Frage an Bertram Brossard, den Geschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. War Bayern zu blauäugig?
Das ist im Rückblick immer einfach gesagt. Zur damaligen Situation, als man die starke Kooperation auch mit Russland gesucht hat, man wollte auch wirtschaftlich näher zusammenrichten, war die Situation eine andere. Aus heutiger Sicht hätte man früher gegensteuern müssen, aber das konnte zu dem damaligen Zeitpunkt niemand richtig einschätzen.
Wirklich? War nach den russischen Gewalttaten in Grosny, Georgien, Syrien, Moldau und der Krim nicht absehbar, was Putin im Schilde führte? Musste der russische Despot sich nicht ermutigt fühlen? Selbst Bayerns aktueller Ministerpräsident Markus Söder war 2020 zu Putin in den Kreml gereist. Auch wenn er dort durchaus kritische Worte fand.
Es sind kleine Schritte, in denen es vorangeht, insbesondere solange die Fragen beispielsweise wie in Ukraine oder auch dem Mord im Berliner Tiergarten nicht vollständig geklärt sind. Das sind die Fragen, die bleiben. Deswegen bleibt auch die Grundlage beispielsweise auch der Sanktionen in Kraft.
Diese Woche forderte Söder in einer Regierungserklärung härtere Sanktionen gegen Russland. Gleichzeitig lehnt er ein Gasembargo ab.
Das könnte das Ende des deutschen Businessmodells und den sozialen Abstieg für viele Millionen Deutsche bedeuten. Als Ministerpräsident kümmere ich mich natürlich um die Menschen in der Ukraine, aber ich bin auch mitverantwortlich für die soziale Lage und die Arbeitsplätze für unsere Bayern.
Oppositionspolitikerinnen, wie der Fraktionschefin der Bayerischen Grünen, Katharina Schulze, ist das zu wenig.
Vielleicht wäre auch mal wenigstens ein kleines selbstkritisches Wort der engen Verflechtung auch von Ihrer
Partei mit Russland möglich gewesen. Und es ist auch ein Fakt, dass Sie Anfang Januar noch Annalena Baerbock eine naive Außenpolitik vorgeworfen haben und dafür waren, Nord Stream 2 unbedingt ans Netz zu bringen.
Der Freistaat Bayern hat in den vergangenen Jahren bis zu 5 Milliarden Euro jährlich an Russland überwiesen, allein für Öl und Gas. Dieses Geld hat Putin auch in die Aufrüstung seiner Armee gesteckt, die heute ukrainische Städte wie Mariupol zerstört. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj sprach heute von einer Mauer, die den freien Teil Europas vom unfreien, russisch dominierten Teil trennt. Was, wenn Putin auch diese Mauer einreißen will? Das hat sich schon Kabarettist Gerhard Polt gefragt.
Wenn der Russe in dieser Formation zu uns hierher kommt, wissen Sie, was dann los ist? Ja, wissen Sie, was dann los ist? Dann ist er da.
Tja, das meint der Kabarettist Gerhard Polt. Und wie die CSU ein neues Verhältnis zu Russland sucht, das hat Michael Watzke versucht zu ergründen. Immer mehr junge Menschen engagieren sich ja für den Umweltschutz. Wir denken da an die Schülerinnen und Studierenden von Fridays for Future. Und bislang haben sich ihre Proteste ja immer relativ friedlich gezeigt. Einen ganz anderen Ton und auch eine ganz andere Herangehensweise legen da schon die Aktivistinnen und Aktivisten vom Aufstand der letzten Generation an den Tag. Sie erinnern sich vielleicht, das sind die jungen Leute, die die Autobahn blockiert haben, die sich festgeklebt haben auf der Autobahn, um gegen den Lebensmittel, um das Wegwerfen von Lebensmitteln zu protestieren. Scharf reagiert hatte auch manchmal die Polizei, ob im September, also bei diesen Aktionen oder zum Beispiel im September bei der internationalen Automobilausstellung IAA in München oder wie gesagt bei der Blockade der Berliner Stadtautobahn. Da gab es immer wieder Vorwürfe, die Polizei setze unangemessene Gewalt ein gegen Besetzerinnen und Blockierer. Stimmt das? Jens Rosbach ist der Frage nachgegangen.
Bitte gehen Sie auf den Platz des 18. März.
16. August 2021. In der Hauptstadt stoppen Klimaaktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future wie auch von Extinction Rebellion den Autoverkehr am Brandenburger Tor. Darunter Isa, eine 19-Jährige aus Dortmund. Da sie generell unter Pseudonym aktiv werde, sei sie zur Identitätsfeststellung ins Polizeipräsidium gebracht worden. Es sei ein langer, heißer Tag gewesen, ein Tag, an dem sie nicht genug getrunken habe.
Das hat dann dazu geführt, dass ich zusammengebrochen bin und halt auch nicht mehr stehen konnte und mir übel war und ich würgen musste. Und die haben das halt gar nicht ernst genommen. Die waren der Meinung, das wäre ein Schauspiel. Haben dann halt an meinen Haaren gezogen, an meinen Ohren gezogen, mir hinterher sogar, während sie versucht haben, Fingerabdrücke zu nehmen, ja, mich getreten in den Oberschenkel. Und ich hatte auf jeden Fall auch hinterher 2 Blutergüsse.
Die Berliner Polizei hat zwar, nachdem die Presse über Isas Misshandlungsvorwürfe berichtete, ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt eingeleitet. Doch die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren im Januar wieder ein, da die Geschädigte keine Zeugenaussage machen wollte. Isa erklärt, sie habe erstmal Abstand von der Polizei gebraucht und ihre Aussage inzwischen nachgereicht. Ob es ein neues Strafverfahren gibt, ist allerdings offen.
Was sich verändert hat, ist ja, dass der Klimaprotest stärker mit zivilem Ungehorsam sichtbar wird. Also ob das jetzt das Abseilen von einer Autobahnbrücke ist oder das Festkleben auf der Autobahn. Und das verändert natürlich auch Notwendigkeiten des Eingreifens für die Polizei.
Simon Theune ist Vorstandsvorsitzender des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung, eines bundesweiten Netzwerks von Sozialwissenschaftlern. Der Berliner Soziologe hört immer wieder vom rabiaten Umgang der Polizei mit Klimaaktivisten und fragt sich, warum die Ordnungshüter auf diese Weise mit jungen Demonstranten umgehen, die, nach seiner Beobachtung, zwar Regeln brechen, aber gewaltlos bleiben.
Am Ende hat der polizeiliche Umgang mit dem Protest nicht nur was mit den Formen zu tun, sondern auch mit der Erwartung, die man an den Protest hat. Und das ist zum Teil sogar unabhängig davon, wie der Protest aussieht, welche Gefahr davon ausgeht.
Der Wissenschaftler spricht von tradierten Mustern im Umgang mit Demonstranten. Viele Polizistinnen und Polizisten steckten die Klimaaktivisten einfach in die Schublade radikale Linke, vermutet Theune. Die Behörden tun sich schwer mit solchen Vorwürfen. Die Berliner Polizei etwa schweigt zur Frage, ob sie gegen Klimaaktivisten massiver vorgehe als üblich. Die schriftliche Antwort der Pressestelle:
Eine Beurteilung pauschaler Aussagen wird durch die Polizei Berlin nicht vorgenommen.
Einzelne Ordnungshüter bestätigen jedoch die Analyse des Protestforschers. Armin Bonert engagiert sich bei Polizei Grün, einem Verein grüner und grünenaher Polizistinnen und Polizisten. Der Beamte nimmt bei seinen Kollegen im Berufsalltag durchaus Vorbehalte wahr gegen Klimaaktivisten.
Teilweise auch immer, wenn der Begriff Antifa fällt, sofort quasi läuft ein Bild durch den Kopf. Das sind vermummte, schwarzgekleidete, die dann eben auch Flaschen werfen und Gewalt ausüben. Und jetzt wird versucht, eben diese Aktivisten in diese Ecke zu stellen.
Januar 2022. In der Osnabrücker Innenstadt besetzen 2 Klimakämpfer eine Straße. Eine von ihnen, mit dem Aktionsnamen Lin, nimmt die Polizei mit auf eine Wache, ebenfalls zur Identitätsfeststellung. Dort habe sie sich entkleiden müssen, berichtet Lin.
Mir wurde gesagt, ja, das sei jetzt kein Scherz, ich soll jetzt auch einfach die Unterwäsche ausziehen. Und die einzig rationale Erklärung, die ich stellen kann, ist, dass nach auffälligen Tattoos, Wunden, Narben, irgendwie Körpermerkmalen geschaut wurde.
Der Fall Lin wurde zum Thema im Niedersächsischen Landtag. Als Antwort auf eine kleine Anfrage dementiert das Hannoveraner Innenministerium, dass sich die Klimaaktivistin komplett ausziehen musste. Am 1. März erklärt das Ministerium, Zitat,
taktische und operativ notwendige Maßnahmen im Rahmen von Protestbewegungen trifft die Polizei lageangepasst unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Dies gilt unabhängig von Thematik und Zugehörigkeit zu bestimmten Personengruppen.
Der grüne Landtagsabgeordnete Volker Bajus hat die Parlamentsanfrage gestellt. Bajus ist etwas unzufrieden mit der Antwort der Landesregierung zum Fall Lin, da nun Aussage gegen Aussage steht. Somit bleiben die Vorwürfe ungeklärt. Allerdings wendet sich Bajus gegen ein Schwarz-Weiß-Denken. Er zeigt durchaus Verständnis für Polizisten heutzutage.
Sie müssen nicht nur darauf achten, dass die Regeln des Versammlungsgesetzes eingehalten werden, sondern sie müssen eben auch darauf achten, dass Corona-Regeln eingehalten werden, die sich ja übrigens mitunter monatlich oder wöchentlich geändert haben. Das alles ist nicht einfach und das setzt die Polizistinnen und Polizisten auch unter Stress. Und das ist schon eine Herausforderung.
Protestforschern wie Simon Theune fällt jedoch auf, dass die Polizei lange Zeit bundesweit verbotene Demonstrationen sowie sogenannte Spaziergänge von teilweise hartnäckigen Corona-Leugnern duldete, obwohl viele von ihnen ohne Maske, durchaus gewaltbereit und im Geleit von Rechtsextremisten unterwegs waren. Gegen linke Klimaaktivisten hingegen, die friedlich Straßen blockierten, geht die Polizei seiner Ansicht nach entschlossener vor.
Dieses Bild der Störung der öffentlichen Ordnung, der Bedrohung für die Polizei, Das wird eher bei den Klimaprotesten verortet als bei Querdenkenprotesten.
Die Initiative Polizei Grün jedenfalls fordert, dass bei Verdacht auf Straftaten im Amt künftig keine Polizisten mehr gegen andere Polizisten ermitteln, sondern nur noch unabhängige externe Gremien. Vorstandsmitglied Armin Bonert verlangt außerdem, dass in der laufenden Studie des Bundesinnenministeriums auch die politische Einstellung der Ordnungshüter unter die Lupe genommen wird.
Weil es ist ja diese These im Raum, dass die Polizei eher rechtsorientiert ist. Manche sagen, sie ist eher nur konservativ, andere sagen, sie wäre ein Spiegelbild dieser Gesellschaft. Das sind alles Thesen, die wir wissenschaftlich nicht valide beantworten können. Und diese Untersuchung muss her.
Die laufende Untersuchung, ein Relikt aus Zeiten des unionsgeführten Bundesinnenministeriums, soll lediglich die Einstellungsmuster von Polizisten erfassen. Nancy Faeser, die neue SPD-Innenministerin, kündigte allerdings bereits im Januar an, eine neue Studie in Auftrag zu geben, sollte die derzeitige Untersuchung die staatsbürgerliche Haltung der Polizisten nicht umfassend mitbeleuchten.
Geht die Polizei mit Klimaaktivistinnen härter um als mit Querdenkern? Diese Frage hat sich Jens Rosbach gestellt. Normalerweise residiert der Bundespräsident im Schloss Bellevue in Berlin. Und ob er da ist, das sieht man, wenn die Standarte des Bundespräsidenten auf dem Dach weht. Am Freitag, so viel ist schon mal sicher, wird sie dort nicht wehen, sondern auf dem Dach des Parkhotels in Altenburg. Pünktlich zum Antritt seiner zweiten Amtszeit reist Frank-Walter Steinmeier in die Skatstadt nach Ostthüringen und nimmt seinen Amtssitz und auch die Standarte gleich mit. Warum? Der Bundespräsident möchte seine zweite Amtszeit nutzen, um, wie er sagt, das Leben vor Ort kennenzulernen und zu verstehen. Ortszeit heißen seine Reisen in die Regionen Deutschlands und seine Reise beginnt in Altenburg. Und dort trifft er auf André Neumann, 44 Jahre alt, Mitglied der CDU und seit fast 4 Jahren Oberbürgermeister. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wie haben Sie es geschafft, den Bundespräsidenten nach Altenburg zu holen? Ich weiß gar nicht, ob der so ein großer Skat-Fan ist.
Also ich behaupte einfach immer, es liegt an meiner Einladung, die ich ausgesprochen habe, als ich zum Besuch bei ihm war vor kurzem. Aber ich vermute, der Besuch stand vielleicht auch schon in den Tagen fest und meine Einladung war nicht das Letzte, was ihn dazu bewegt hat. Aber ich erzähle es gern so.
Was wollen Sie ihm zeigen? Was wollen Sie ihm vermitteln, wenn er in Altenburg ist?
Also wir freuen uns erstmal ganz sehr, dass wir die Chance bekommen, diese wunderschöne Stadt auch ein Stück weit in den Fokus zu rücken. Wir haben viel, was wir zeigen können. Wir werden mit dem Bundespräsidenten in unserem ehrwürdigen Rathaus sein. Wir werden die Innenstadt kennenlernen über viele Termine und Spaziergänge. Wir werden in unserem Residenzschloss verweilen. Wir sind in unserer Spielkartenfabrik. Also von daher, das wird ein hochinteressanter Besuch für den Bundespräsidenten. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr.
Er hat ja gesagt, er möchte die Leute vor Ort kennenlernen und verstehen. Was soll er denn in Altenburg verstehen?
Schon der Grund, warum ich auch eingeladen war in das Schloss Bellevue, ist ja so ein Stück weit, dass die Gesellschaft in einer, ich sag's mal diplomatisch, angespannten Situation sich befindet. Es gibt das Thema Corona, was jetzt seit 2 Jahren sehr viele mitgenommen hat, viele verschiedene Gruppen auch betrifft, ne? Ob man jetzt die Gastronomie und Unternehmer, ob man den medizinischen Bereich, die alle am Ende sind nach 2 Jahren, aber auch die Verwaltungen und Politik und Ehrenamts- wie hauptamtlichen Kommunalpolitiker, die dem Ganzen ja direkt ausgesetzt sind. Und deswegen glaube ich, ist so ein Besuch und dieses Verstehen, warum vielleicht auch manch ein Frustpotenzial da ist, warum die Menschen gerade miteinander auch so unentspannt umgehen, das verstehen zu wollen, das freut mich sehr, dass das auch in der Regierung er ist jetzt nicht direkt Regierung, sondern Bundespräsident, aber dass sich dem angenommen wird und dass man das kennenlernen will und vielleicht entstehen daraus auch Entscheidungen.
Sie haben es ja schon angesprochen, es herrscht eine große Angespanntheit und Sie haben sich auch sehr für eine Befriedung der Corona-Proteste eingesetzt, werden und wurden immer noch auch dafür angefeindet. Ist also dann die Arbeit der Lokalpolitik nicht so geschätzt, wie Sie sich das wünschen?
Wir sind die ersten Ansprechpartner. Die Landespolitik ist weit weg, eine Bundespolitik noch weiter. Die Entscheidungen, die getroffen werden, setzen wir vor Ort um. Und damit sind wir der erste Ansprechpartner. Und es hat schon seit 2015 eigentlich, seit der Flüchtlingshilfe, die wir zum Glück als Deutschland ab 2015 geleistet haben und dort auch die Menschen zu uns geholt haben. Aber seitdem hat das stattgefunden, dass der Respekt, dieses, wie man auch vor Ort sich anspricht, das hat deutlich nachgelassen. Es ist viel Hass, viel Schimpf, viel Drohungen sind dabei, immer gleich unentspannt auf jedes Thema, selbst wenn es gar nicht das eigentliche Thema ist, wird gereizt reagiert. Und das macht auch was mit den Politikern vor Ort, weil man im Grunde genommen diese Energie, die man einsetzt, um eine Stadt zu entwickeln, um hier auch zu vermitteln zwischen, ich sage mal, Spaziergängern und denen, die genau das anders sehen und die Spaziergänger verurteilen. Und das beginnt wirklich bei vielen, ich bin in sehr vielen Gesprächen mit Kommunalpolitikern, an die Substanz zu gehen. Und meine Frage ist dann halt auch, wer soll uns mal folgen? Wer soll das mal noch gerne und freiwillig machen und sagen, ich gehe in die Lokalpolitik, ich möchte eine Stadt, einen Landkreis nach vorn entwickeln, wenn so ein Stück weit diese Anerkennung verloren geht?
Sie haben mal gesagt, Sie wünschten sich blühende Landschaften. Das haben Sie ein bisschen augenzwinkern auch gemeint. Aber da ist ja ein wahrer Kern. Zum Beispiel viel Frustpotenzial löst ja auch dieses Lohngefälle aus, was es immer noch gibt zwischen West und Ost. Ist es bei Ihnen auch so?
Ja, also Punkt Nummer eins, es gibt einen großen Dank auszusprechen an das, was nach der Wende und was das neue Deutschland, was aber auch die Bürger im Westen für die ehemalige DDR getan haben. Also das soll auch nicht immer so klingen, dass wir hier nur jammern oder auch uns als vergessen fühlen. So ist es nicht. Was hier die letzten über 30 Jahre passiert ist, ist grandios. Es ist wirklich auch Gutes entstanden, Infrastruktur verbessert, Firmen angesiedelt und man kann auch hier in Frieden leben und sein Auskommen haben. Also es ist auch viel getan worden. Aber es ist nun mittlerweile auch über 30 Jahre her, dass keine gleichen Löhne gegenüber dem Westen vorherrschen, dass keine Führungskräfte-Riegen mit Ostdeutschen, also das kann man wirklich suchen, ob bei uns im Bankwesen, ob in anderen Bereichen, selbst in der Schule, also in vielen Bereichen sind die Führungskräfte immer noch auch keine Ostdeutschen. Und das ist halt schade, dass man sich hier nicht lange angenähert hat.
Freitag, also morgen, kommt der Bundespräsident. Was haben Sie denn abends vor? Nur ein Treffen mit den Würdenträgern?
Nein, wir gehen abends tatsächlich in die Stadt. Wir werden auch eine Lokalität besuchen. Also es ist wirklich angelegt, dieses Wochenende auch direkt auf Bürger zu treffen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Also ich freue mich sehr darauf, auch auf diese Momente. Und das freut mich auch besonders, dass der Bundespräsident so viel Wert in seiner Programmstruktur darauf auch gelegt hat, dass wir auf die Menschen treffen.
Da ist es ja nicht unbedingt normal, dass man mit dem Bundespräsidenten auch mal ein Bierchen trinken kann. Vielen Dank, André Neumann, der Oberbürgermeister von Altenburg. Und dort wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier morgen eintreffen. Schönen Dank für Ihre Zeit.
Schönen Dank, schönen Abend.
Und damit geht unser Magazin für heute zu Ende. Schön, dass Sie zugehört haben. Die Redaktion hatte Susanne Alt und hier am Mikrofon verabschiedet sich Nana Brink. Ihnen noch einen schönen Radioabend.